Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, ihr hört die Nabelshow. Herzlich willkommen bei einer kleinen abendlichen Outdoor-Aufnahme. Dr. Who zum Abendessen, zum Abendbrot. Im Abendrot verspeise ich mein Abendbrot. Ich weiß nicht, ob hier ein Abendrot sich heute noch einstellt. Wenn, dann ist es in meinem Rücken, wie ich gerade feststellen muss. Ich blicke gen Osten, zum Rhein hin und sehe da auch Schiffe fahren. Ich hoffe, ihr hört sie nicht allzu laut. Ich fürchte, was ihr gleich laut hören werdet, sind die Flugzeuge, die über mir hinwegfliegen. Das sind die Schattenseiten der Outdoor-Aufnahme. Aber ich hatte gerade an diesem wunderschönen Nachmittag eine auch wunderschöne Aufnahme mit dem lieben Gregor über unsere traditionelle, wir waren nicht auf der FetchCon, daheim gebliebenen Star Trek-Podcast-Aufnahme für Data sein Hals. Hört ihr das Flugzeug? Hört ihr sie fliegen? Da fliegen sie über uns und wir sitzen hier unten. Wir sind wieder nicht dabei, wir waren nicht auf der FetCon, wir sind nicht in diesem Flugzeug. Ja, dafür sind wir hier am Rhein, also ich, aber ihr nicht. Das ist schon alles sehr traurig. Und im Zuge dieser Star Trek-Besprechung, weil gehört sich so, auch wenn in den Nachrichten, es gab im Zuge dieser Star Trek-Besprechung kamen wir noch auf Dr. Who zu sprechen, was eine Überleitung war, die gar nicht so schwer war, denn ich hatte Radio gehört vor einigen Tagen. Das mache ich nicht mehr so. Ich mache es immer noch, aber gar nicht mehr so gerne, weil es ja meistens doch nur ziemlich langweilige Mainstream-Mucke ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich meinen alten MP3-Player wieder aus den Untiefen des Vergessens gegraben habe und wieder die Musik höre, die ich dort auf diesem uralten blauen kleinen MP3-Abspielgerät abgespeichert habe, über die Jahre angesammelt und sortiert und kuratiert habe. Kuratiert, tolles Wort, stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht, passt hier nicht, aber da höre ich wieder Musik, die mir richtig Spaß macht. Da ist wirklich, da habe ich etwas, was mehr meinem Musikgeschmack entspricht. Wenn ich dagegen Radio höre, ist das immer unglaublich durchschnittlich. Es sei denn, ich schalte WDR 4, Samstagabend 19 Uhr ein. Gildo Horn moderiert dort eine Stunde lang eine Hitparade aus den 70ern. Also eine Top-10-Hitparade mit Hits aus den 70ern, so als ob er sich auch per Zeitreise in die 70er zurückverfolgt hätte. Zum Brüllen komisch. Gildo Horn ist ja eigentlich jenseits jeder Peinlichkeit, aber genau das macht ihn so komisch. Und die Hits, die der da präsentiert, so Sachen wie Newcomer Queen, die Newcomer Rockband Queen aus England hat ihr zweites Album produziert. Das sind wirklich einige verdammt geile Musikstücke dabei. Das ist, finde ich, tatsächlich richtig gutes Radio. Das kann ich als Hörempfehlung wirklich empfehlen, samstags um 19 Uhr WDR 4 einzuschalten. Ansonsten ist das ja eher meh. Und als ich dann neulich morgens das Radio eingeschaltet habe, kam in den Nachrichten regional, weil Köln-Bonn so nah aneinander liegt, die Nachricht an alle Science-Fiction-Fans, die können jetzt in Bonn an diesem Wochenende ihre Stars im Maritim begegnen, den Stars oder sich als ihre Lieblingsfiguren verkleiden, ihre Lieblingsfiguren aus Star Wars, Stargate und Doctor Who. Star Trek war nicht dabei. Erstaunlich, hä? Tja, nun, ne? Da war wohl irgendjemand doch vertrauter mit der FetCon, als es vielleicht so den Anschein hat. Auf jeden Fall, jetzt auch noch ein Hubschrauber. Man lässt einen hier nicht in Frieden. So, erstmal den guten Hubschrauber vorbeischrauben lassen. So, jetzt ist er weg. Orange war der Hubschrauber, ne? Was immer das zu bedeuten hat. Was ist orange und schraubt Hub? Welche Organisation hat orange, die orange Farbe auf ihren Hubschraubern? ADAC ist es nicht, Rotkreuz? Wer weiß, nee, auch nicht. Egal, die Müllabfuhr. So, die Hubschrauber der Müllabfuhr ist gerade vorbeigeflogen. Auf jeden Fall habe ich dort gerade ein bisschen über Dr. Who geredet, habe allerdings bemüht, Spoiler zu vermeiden. Und das tue ich jetzt hier nicht mehr. Also hier seid Spoiler gewarnt. Ich habe die ersten zwei Episoden der neuen Staffel Dr. Who angeschaut auf Disney Plus. Und ich rede jetzt über meine ersten schnellen Eindrücke. Und zwar spoilere ich, wie blöd. Ich spoilere wie blöd. Und ihr dürft jetzt an dieser Stelle warten, bis die deutsche Synchro kommt und das euch anschauen oder euch auf Englisch anschauen oder einfach euch spoilern lassen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen die diversen Trailer angeschaut zur nächsten Staffel und zur ersten Episode bin da fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die erste Episode The Butterfly Effect heißt, weil der Trailer so hieß. Das war falsch, das habe ich also nicht richtig erkannt. Das war nur ein Clip aus der ersten Episode. Und der gute Timme hat mir auf meine Anfrage, wie der Butterfly-Effekt denn bitteschön dazu führen soll, dass die Dinosaurier als dominante Spezies, wie das Zertreten eines Schmetterlings im Urzeitalter denn bitteschön eine Kausalkette auslösen soll, die dazu führt, dass nicht der Mensch, sondern die Saurier weiterhin im 21. Jahrhundert dominierende Spezies auf unserem Planeten sind. Der gute Timme hat mir tatsächlich eine schöne Reihe Szenarien vorgeschlagen, die mir wirklich gut gefallen haben, sehr fantasievoll. Ich werde sie jetzt hier nicht nochmal vorlesen, schon einfach, weil ich sie hier nicht habe, weil ich jetzt ja, gibt es da irgendwo mein Handy, hoffentlich noch liegen, da müsste die E-Mail sein, aber ich habe es ja schon in der Folge im Data Sein Hals vorgelesen. Ich weiß nicht, welche Episode jetzt hier, was hier zuerst kommt. Nabelschau oder Data Sein Hals, das werde ich wahrscheinlich nachher spontan entscheiden, wenn ich wieder zurück bin, was ich zuerst schneide. Schon wieder ein Flugzeug, also schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Heute fliegen sie. Sie fliegen. Und wenn ihr die tollen Vorschläge von Timme hören wollt, wie das mit dem Schmetterling und den Dinosauriern ist, dann hört euch die aktuelle Folge Deep Space Nine, Data Sein Hals. Oh, jetzt habe ich es verraten, worum es geht. Da lese ich das vor. Es hat mir wirklich gefallen, denn an dieser Stelle die Auflösung ist in der Dr. Who-Folge echt enttäuschend ärmlich. Nämlich gar nichts. Der Doktor macht das einfach zurück, ganz schnell mal eben rückgängig, dass der Schmetterling kaputt getreten wurde. Er haucht ihm Leben ein und Ruby, die sich von einem Moment auf den anderen in eine Echsenfrau, eine kriegerische Echsenfrau verwandelt hatte, ist wieder die menschliche Ruby Sunday, gespielt von Millie Gibson. Und das war es dann schon. Und ich finde das enorm schade, das habe ich auch in der anderen Folge gesagt, dass hier solche Sachen einfach nur für einen Gag verheizt werden. Das haben sie schon mit Isaac Newton und der Mehrkraft, der Schwerkraft getan, der Mavity und jetzt mit dem Butterfly-Effekt. Ich fürchte, das ist etwas, was wir von dieser Serie in Zukunft noch häufiger erwarten dürfen. Und ich finde es einfach mäh. Mäh. Nicht mal mäh, sondern mäh in Ermangelung an Schafen, die hier sonst sich immer in dieser Gegend herumtreiben, wo ich gerade sitze, muss ich selber blöken. Ja. Und siehe da, es geht auch überhaupt nicht um den Butterfly-Effekt in dieser Geschichte. Es geht noch nicht mal um Zeitkausalität. In der zweiten Episode, beziehungsweise dritte, je nach Zählung der Disney Plus-Leute, die sind da etwas durcheinander, glaube ich. Also in der zweiten, ich glaube jetzt mal bei der zweiten Episode, The Devil's Court, die andere Seite des Teufels, da geht es tatsächlich um Zeitkausalitäten und Veränderungen in der Zeit und deren Auswirkungen. Aber in der ersten Episode geht es um Space Babies, Weltraumbabys. Babys, echte Babys, gespielt von Babys. Viele Babys, haufenweise Babys. Babys, das sind ja niedlich, aber in der Menge. Oh Gott, es ist ja schon echt schwer. Also, vor allem, wenn man merkt, dass die Babys, die intelligente Babys sind, die zwar Größe und körperlichen Entwicklungsstatus von Babys haben, aber geistigen von Erwachsenen. Also die können reden und sprechen und alles, die können halt nur noch nicht gehen, weil sie in Kinderwägen und so Babys eben. Und dann sprechen die Babys. Und das sieht auch irgendwie so aus, als ob die sprechen. Ich weiß nicht, ob man den Babys wie einstmals Mr. Edge, dem sprechenden Pferd, Erdnussbutter auf die Zähne geschmiert hat, damit sich die Lippen bewegen. Schon wieder ein Flugzeug. Ich habe mir echt... Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Warum habe ich nicht einfach noch mein Mikro eingeschaltet gelassen? Ich wollte unbedingt noch mal die frische Luft. Das habe ich jetzt davon. Mann, und so dicht. Ja klar, der Flughafen ist hier gleich nebenan. Aber hallo? Da kann ich von unten in die Toilettenabflussluke schauen. Das ist irgendwie nicht schön. Das ist schon sehr tief. Auf jeden Fall sind es echte Babys und die sprechen und das sieht alles so ein bisschen creepy, so Uncanny Valley mäßig aus. Bei einigen Babys funktioniert das besser als bei anderen Babys. Ich weiß nicht warum, vielleicht sind die einen Babys bessere Babyschauspieler, die anderen Babys weniger bessere Babyschauspieler. Übrigens, es ist falsch, dass ich ständig von Babys rede. Es sind Space Babys. Babys ist eh falsch. Babys, Space Babys. Kann ich nicht aussprechen. Space Babys. Denn der Doktor wird auch nicht müde, in einer Tour immer wieder dieses Wort Space Babies, Space Babies, Space Babies, Space Babies, Space Babies, Space Babies, Space Babies. Der sagt öfter Space Babies, als das Wort Schlumpf in einer durchschnittlichen Schlumpf-Konversation auftaucht. Space Babies. Mann, es ist anstrengend. Der Doktor und Ruby kommen auf eine Weltraumstation, treffen dort erstmal auf ein fieses, ekliges Monster. Richtig schön fies, groß, ein bisschen Alien, also Alien hier aus, Alien aus Sigourney Weaver Alien. Mit fiesen Zähnen und einem Maul und boah, und eklig und glubberig und fies und hässlich und ist schon ziemlich geil. Und ein paar Stockwerke weiter oben. Können sich gerade noch so in Sicherheit bringen. Lift nach oben, treffen sie auf lauter Babys, die in der Kommandozentrale das Kommando haben und genannied werden von einer Nanny, von einer elektronischen Nanny, die sich als menschliche Nanny irgendwie herausstellt. Und das, ja, und also jetzt spoilere ich wirklich die Auflösung, aber auch wirklich nur, weil es mich schon irgendwie sehr irritiert hat. Es stellt sich heraus, dass das Monster, der Butzemann, der Boogeyman, zum einen die Verkörperung der Märchenwelt ist, die man für kleine Kinder halt so aufgebaut hat. Die Kinder sind allein und verlassen auf der Station. Die wurden zurückgelassen. Das ist ein typisch Dr. Whoiger Ansatz mit Themen wie Abtreibung und Flüchtlingen umzugehen. Durchaus interessant, also durchaus auch Dr. Who würdig, um einige Ecken herum gedacht. Ich werde das jetzt aber jetzt nicht weiter ausarbeiten, weil ich mich auf das dünne Eis jetzt gerade mal nicht begeben will. Aber diese zurückgelassenen Babys, auf sich selbst gestellt, kriegen halt von dem Computer, von dem Schiffscomputer, eine Babywelt gebaut, die aber irgendwie aus nichts weiter besteht als dem Butzemann. Also irgendwie haben die Babys zwar die Nanny und müssen sich ständig die Nase putzen. Ihr könnt vielleicht jetzt schon erahnen, wo das hinführt. Aber ansonsten ist irgendwie nicht so richtig. Die haben so selbstfahrende super Hightech wie heißen die kleinen Sportkinderwägen? Wie heißen die denn? Trolleys? Nee, nicht Buggies, glaube ich. Aber ansonsten fehlt da irgendwie so ein Baby-Krabbel-Kinderstube. Ich weiß nicht. Es ist, die Wände sind lustig angemalt und beschmiert, aber... Und dann hat der Computer erkannt, ja, und was brauchen Kinder noch, wenn sie schon sonst nichts haben? Ein Monster, vor dem sie sich fürchten können. Warum? Warum brauchen die ein Monster, vor dem sie sich fürchten können? Kinder brauchen ein Monster, vor dem sie sich fürchten können, sagt uns diese Episode. So ist das. Und deswegen, das Monster ist der Boogeyman. Das, die Fabelgestalt des Boogeyman, der Butzemann. Und woraus besteht der Butzemann, der Boogeyman? Aus Bugger, aus Popel, aus dem, was rauskommt, wenn die Kinder die Nase putzen. Wir haben uns damals, also ich nicht, weil ich es lustig fand, aber ganz viele Fans haben sich damals furchtbar aufgeregt, als zur Zeit des also Peter Capaldi Doctors, vorvorletzten, Peter Capaldi Doctors, ein Monster gab, das aus Augensand bestand, aus den Knies aus Augensand, der in den Augen ist. Und das fanden ganz viele schon unterste Schublade, der Boden ist erreicht, wenn Monster aus Augenkrümeln besteht. Und jetzt bestehen Monster aus Nasepopeln. Und es werden natürlich Schleimwitze gemacht, und die sogar witzig waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ehrlich, ich fand es ja nicht mal, ich weiß nicht mal, ob ich das schlecht fand. Irgendwie fand ich schon cool, witzig, gleichzeitig total dämlich, gleichzeitig auch irgendwie sehr clever, aber halt auch wieder nur so um eine halbe Ecke rumgedacht, aber ignoriert, dass hinter der halben Ecke noch ein Dutzend weiterer Ecken hätten sein können, um die man herum denkt. Ist alles nicht so weit gedacht. Und warum erzähle ich das überhaupt? Ja, weil jetzt kommt das große Problem, das ich mit der Folge habe, dass der Boogeyman, der Butzemann, das Monster, das wirklich bösartig aggressiv ist, das sich benimmt wie ein Monster, das also auch alle verfolgt und töten will, das auch die Kinder verfolgt und töten will, das ist wirklich gefährlich. Und der Doktor überlistet es zusammen mit der E-Nanny, lockt den Butzemann in eine abgeschlossene Kammer und muss dann hilflos zuschauen, wie die E-Nanny, die dieses Monster einfach nur als Bedrohung für ihre, für die Babys, auf die sie aufpassen soll, durch die Luftschleuse ins All blasen will, was man halt mit Monstern so macht. Nun ist es halt so, ja, das alte Problem, das letzte seiner Art. Okay, das nehme ich hin. Der Doktor empfindet Mitleid mit diesem einzigartigen Monster, von dem es nur eins gibt, seiner Gattung, und der will nicht, dass man das tötet. Das ist typisch Doktor. Damit habe ich kein Problem. Womit ich ein Problem habe, versucht der Nanny klarzumachen, dass auch dieses Monster eins ihrer Babys ist. Das ist es nicht. Es besteht nur aus dem Popel ihrer Babys. Aber er versucht ihr sagen, du darfst das nicht töten. Du hast alle Babys beschützt. Alle Babys. Und dann denkt sie nach und sagt, wie alle Babys? Und sagt, alle Babys. Ach so, das Popelmonster ist also auch eins meiner Babys. Nein, das Popelmonster ist ein Popelmonster. Das besteht aus Popeln. Das ist nicht, das sind die Körperausscheidungen der Babys. Aus den anderen Körperausscheidungen, nämlich den vollgekackten Windeln, wird später ein Methangasantrieb für die Station geschaffen, was so hirnrissig ist, dass es schon wieder gut ist. Aber das ist ein Popelmonster. Und dann rettet der Doktor das Popelmonster, befindet sich mit dem bösartigen, bis gerade eben noch bösartigsten, blutrünstigsten aller Monster, lebensgefährlich, vor dem der Doktor sogar Angst hat, was er nicht müde wird zu betonen. Wieso habe ich denn vor dem Angst gehabt? Ich finde doch alles Fremde eigentlich sonst immer ganz toll, aber ich... Es war schon etwas peinlich, wie demonstrativ der Doktor, dessen erster Reflex ist, als er auf den Boogeyman trifft, wegzurennen, später allen ganz laut erklären muss, eigentlich habe ich doch nie vor etwas Angst. Was mich an diesem Monster am meisten wundert, ist, dass ich davor Angst habe. Übercompensate much. Doktor, ich weiß nicht. In der nächsten Folge ist sein Reflex, als er auf den böse, das böse Wesen trifft, auch erstmal sofort wegrennen. Was war da die Ausrede dafür? Das ist schon irgendwie in meiner Warnung der Doktor, der immer erstmal in Panik gerät und wegrennt. Vielleicht waren es einfach die Babys, weil ich zu viele Babys einfach anstrengend finde. Und vor allem, wenn sich Babys halt nicht wie Babys verhalten, aber dann plötzlich so klingen sollen. Sie sehen den Butzemann auf dem Video und fangen alle an zu schreien, wie halt Babys schreien, die Angst haben oder denen schlecht geht. Nur siehst du das nicht, weil sie natürlich nicht die Babys pieksen wollten. Also siehst du, hörst du die Babys nur schreien, siehst aber, dass die Babys, die da in den Trolleys sitzen, ihre Mimen nicht verziehen, also auch wirklich nicht schreien. Es gab ein Baby, das einmal geschrien hat, das hat wahrscheinlich zufälligerweise tatsächlich geschrien und alle anderen nicht. Und das ist, das funktioniert nicht. Also, und die nächste Folge, die hätte so geil sein können und ich fand sie halt einfach nicht geil. Das ist The Devil's Court. Da landen sie im London der 60er. Tatsächlich zur gleichen Zeit, in der auch der erste Doktor zusammen mit seiner Enkelin Susan dort lebt. Und es ist sehr schön, dass sie das auch aufgreifen, dass auch dass der Doktor sagt, hier übrigens, hier wohne ich, da hinten. Ich stehe auf dem Dach und sage, guck mal, da hinten, da wohne ich. Wie, da wohnst du? Ja, da wohne ich. Hier, Totters Lane heißt die Straße, in der Straße wohne ich, zusammen mit meiner Enkelin Susan. Und Ruby, der das alles ganz, ganz neu ist, die wie du wohnst hier, deine Enkelin? Du hast eine Enkelin? Du hast eine Tochter? Du hast Kinder? Wie soll das, was Enkel? Wie soll das gehen? Und es ist schön, dass dieser Neuanfang durch Disney halt kein Neuanfang, kein kompletter Neuanfang ist. Das ist immer das, was man so ein bisschen befürchtet, weil Doctor Who ja schon einige Male neu angefangen hat. 1996 gab es quasi den versuchten Reboot mit Paul McGann als achten Doktor. 2005 den quasi Reboot mit Christopher Eccleston als neunten Doktor. Und sie haben aber immer Wert darauf gelegt, irgendwie zu zeigen, dass es trotzdem nicht dass es kein Reboot in dem Sinne ist, wie man das versteht, sondern dass die Geschichte einfach nur weitererzählt wird. Dass alles, was vorher passiert ist, tatsächlich auch passiert ist. Dass es zwar Retcons gab, in denen die Geschichte mal irgendwie umgeschrieben wurde, das gab es von Anfang an immer wieder wurden Geschichten geändert und mal, Stichwort Entstehung der Daleks. Das hatten wir, glaube ich, in Data Sein Hals auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Aber es wurde immer irgendwie geklärt, die früheren Doktoren haben alle existiert, das ist alles da gewesen, das gehört alles zu dieser Serie dazu. Auch wenn ihr jetzt erst hier einsteigt, ihr fangt nicht bei Null an, sondern die Serie gibt schon seit 1963. Und das sagt auch hier diese Episode, The Devil's Court. Und ich finde, das fand ich sehr, sehr schön. Und die landen halt 1963 in London, weil Ruby gerne die Beatles sehen möchte. Die möchte gerne zuschauen, wie die Beatles ihr Album aufnehmen. Und der Doktor findet das toll und sie landen in der Abbey Road. Es wird auch die schöne, das Plattencover, natürlich, das muss man in dem Fall nachstellen, das Plattencover von Abbey Road mit den, war das Abbey Road? Ich denke, ja, ich glaube schon, ja, mit den Beatles, die über den Zebrastreifen laufen. Das ist nicht das erste Mal, dass das in Doctor Who nachgestellt ist. Es gab ein Promo-Foto mit Peter Capaldi, Jenna Coleman und ich glaube zwei Daleks, die das auch nachgestellt haben. Und es stellt sich heraus, ein böses Wesen, Maestro, hat die Musik geraubt, den Menschen die Musik geraubt und die Beatles singen nur noch schlechte Scheiß-Kinderlieder, ohne musikalisches Talent, ohne dass sie wirklich Musik haben. Eigentlich irgendwie eine geile Idee. Die Beatles, die überhaupt nicht aussehen wie die Beatles, fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir wirklich mehr Beatles-Lookalikes gewünscht, aber bitte, nun ja, spielen auch eine etwas untergeordnete Rolle. Man hat sie auch, glaube ich, keine Original-Beatles-Musik spielen lassen können, schon wegen der Rechte, obwohl die Beatles ja schon mal aufgetreten sind. Der erste Doktor in seiner Tat ist nämlich irgendein Zeitchronometer-Dingsbums und da schaut er den Beatles zu, wie die, ich glaube, in der Ed Sullivan-Show auftreten. Und wahrscheinlich ist das möglich, das sieht man auch auf den DVDs noch drauf, ich weiß gar nicht, welche Geschichte, das Space Museum könnte das sein oder The Chase? Ich bin mir nicht ganz, The Chase, glaube ich. Auch so eine Daleks-Geschichte. Eine sehr alberne Daleks-Geschichte. Aber auch sehr, sehr schön wieder. Und das ist wahrscheinlich deswegen drauf, weil das eine Fernsehausstrahlung war und da vielleicht die Rechte anders liegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnten hier keine Beatles-Stücke verwendet werden, weil die Rechte zu teuer gewesen wären. Deswegen singen die Beatles: Ich hab nen Hund, ich hab nen Hund und der Hund hat eine Katze und der Hund ist keine Katze und die Katze ist doof und sowas. Und noch eine zweite, mir nicht so berühmt, nicht so bekannte, aber wohl doch ziemlich berühmte britische Popsängerin aus den 60ern, die singt auch nur scheiß Musik und überhaupt kann niemand mehr Musik machen. Es ist überhaupt nichts, weil Maestro die Musik geklaut hat. Und jetzt ist so das Problem. Maestro ist eine sehr schrille Figur. Das ist so eine Mischung aus dem Oberblue Mini aus Yellow Submarine, der sehr, 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 sehr geile Zeichentrickfilm mit den Beatles, und Hella von Sinn. Und das finde ich sehr anstrengend. Ich musste mir viel zu lange eine noch schrägere Version von Hella von Sinnen anschauen. Und Hella von Sinnen ist so schon eher eine meiner Nicht-Lieblingsfiguren der Unterhaltungsbranche. Und der Maestro ist halt einfach die ganze Zeit laut und schrill und schräg und laut und laut und schrill und schräg und laut und laut und schräg und schrill und laut und laut und laut und wirklich genau so. Da ist kein... Das Gefühl in dieser Folge, und in der es unglaublich stark um Musik geht, soweit dass der Doktor und Ruby sich mit Maestro ein Musikbattle liefern, indem sie Maestro auf der Violine und der Doktor und Ruby auf dem Piano, ein ganz berühmtes Abbey Road Piano, auf dem auch die Beatles und viele andere aufgenommen haben, indem die sich halt spielen. Und das sind geile Musikstücke und das sollte eigentlich ein tolles Musikduett sein, ein Duell-Duett. Aber wie die ganze Episode hat man das Gefühl, es fehlt der Rhythmus, es fehlt der Flow, es fehlt das Timing, es fehlt die Ausgeglichenheit. In einer Musik, in der es um Erfolg, in der es um Musik geht, fehlt die Musik. Also fehlt die bildliche, filmische Entsprechung von Musik. Es fehlt der Takt, es fehlt das, was man bildlich eine Melodie nennen könnte, ein Leitmotiv, wenn man Wagner herbeizitieren will, oder einfach nur ein Rhythmus. Es fehlt ein Rhythmus. Es ist alles unglaublich kakophonisch und schnell und laut und ständig Maestro in dieser schrillen, lauten, brüllenden Art. Das ist unwahrscheinlich anstrengend und alles ist so drüber, dass am Ende der Doktor auch noch eine Musical-Tanznummer, als die Musik dann wieder aufkommt, drauf macht und dann wird nochmal eine Musiknummer auf dem Zebrastreifen nochmal eins draufgesetzt. Das ist alles unwahrscheinlich drüber. Und jetzt ist der Punkt, an dem ich nicht weiß, finde ich das einfach nur nicht gut, weil ich gestern einen schlechten Tag hatte, weil solche Tanznummern wären eigentlich genau mein Ding. Die würde ich abfeiern normalerweise in The Giggle, den Kichern, mit Dingsbums, als oh, jetzt wollte ich Barney Stinson sagen, der Schauspieler, der in How I Met Your Mother Barney gespielt hat, fällt der Name gleich wieder ein, als der auftritt als der Toymaker und hat diese geile Spice Girls Revue-Nummer aufzieht. Das habe ich gefeiert, das war geil und das ist, sowas mag ich eigentlich total, aber es hätte vielleicht irgendwie mehr in die Handlung reingehört und nicht hinten angesetzt. Es war so aufgesetzt und es war alles so. Normalerweise finde ich sowas toll. Gestern fand ich es nicht toll. Gestern hat es mich super angestrengt und ich weiß nicht, lag das an meiner Tagesform? Lag das daran, dass es tatsächlich schlecht war? Lag das daran, dass es gut war, dass ich es nur nicht als gut empfinden kann, weil ich vielleicht einfach nicht die Zielgruppe bin? Ich bin zu alt für die Zielgruppe. Ich schaue auch in letzter Zeit so wenig aktuelle Produktionen an, dass ich tatsächlich dass ich aktuellen Produktionen, Filmen und Serien ganz häufig nichts abgewinnen kann, weil ich die Machart nicht gewohnt bin. Das hat ja jede Zeit, hat in puncto Film und Fernsehen, aber auch Musik und Kunst und allem, ganz, ganz bestimmten Stil und eine ganz bestimmte, ganz bestimmten wiedererkennbaren, wiedererkennbares Muster, wiedererkennbare Eigenschaften. Und wenn man mit denen sehr gut vertraut ist, dann kann man auch leichter was damit anfangen. Wenn man mit denen nicht vertraut ist, fällt es einem manchmal auch einfach sehr schwer. Jetzt beispielsweise irgendeine Musikrichtung, die man sonst nie hört und man hört dann zum allerersten Mal, ich weiß nicht, Beispiel Jazz. Ich höre gerne Jazz, aber da auch nicht alles. Jazz ist auch schon wieder so ein total weites Feld. Schlechtes Beispiel. Was weiß ich, Hip-Hop oder so. Ich mag Hip-Hop nicht, ich habe mich aber auch nie damit beschäftigt. Anderen Leuten geht das anders. Und das könnte jetzt hier zum Beispiel auch sein, hätte ich mir jetzt in den letzten Jahren gierig jede neue Produktion, alles was neu auf Netflix, Amazon Prime, Disney, alle neuen Produktionen rauf und runter geschaut, dann hätte ich es vielleicht geil gefunden. Dann hätte mir das jetzt gefallen, weil ich dann gesagt hätte, oh super, das ist genau das, was mir jetzt gefällt. Das ist genauso gut wie alles andere, was gerade gut ist. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Denn das ist das Absurde, obwohl ich gerade viel geschimpft habe, ich hatte Spaß an diesen beiden Folgen. Ich hatte ganz häufig richtig Spaß und es waren auch wirklich einige richtig geile Momente. Allein der Moment, Spaß ist da vielleicht das falsche Wort, aber wenn der Doktor und Ruby wieder ins 21. Jahrhundert in Rubys Zeit zurückgeschleudert werden und Ruby aus der TARDIS tritt und ein verwüstetes London vor sich sieht, eine graue postapokalyptische Ruinenstadt. Das ist einfach, weil das die Auswirkung ist, dass die Musik in dieser Welt gefehlt hat. Und das aber im Gegensatz zu der Sache mit dem Schmetterling mir auch plausibel erklärt wird. Das schaffen sie tatsächlich plausibel rumzumachen. Ich erkläre jetzt nicht wie, weil ich es vergessen habe. Ich kriege es jetzt echt tatsächlich nicht so rein, aber ich weiß, es war plausibel. Und irgendwas muss ich ja auch noch übrig lassen für euch zum Entdecken. Ich weiß es, ich habe es wirklich vergessen. Entschuldigung. Das ist toll. Und auch so viele von den Momenten, die drüber sind und auch viele von der, ich hatte die CGI-Dinosaurier beschimpft, weil sie wirklich schlecht aussahen. Dafür sehen hier diese dreidimensionalen Noten, die ganze Zeit durchs Bild fliegen und Leute fesseln und Dinge machen, die sehen richtig geil aus. Die sehen gut aus. Das gefällt mir. Das ist richtig gut. Ich weiß also tatsächlich nicht. Ich kann mir kein abschließendes Urteil erlauben, weil ich gerade echt nicht weiß, ist das gut, was ich gerade gesehen habe, oder ist das schlecht, was ich da gesehen habe. Es hat mir jetzt nicht ausnahmslos gefallen, das definitiv nicht. Ich fand es sehr anstrengend und ich habe sehr viel daran zu kritisieren. Aber es hat mir Spaß gemacht, also bei allen Fehlern und allen Mängeln. Und ich muss sagen, was so interne Logikmängel angeht, da war jetzt die Devil's Court-Folge nicht so schlimm, wie ich jetzt hier bei den Space Babies. Bei den Space Babies habe ich mehr zu meckern. Oh, schon wieder. Ja, ja, komm. Da, wo ist Missy, wenn man sie braucht, die mit einem Klick Flugzeuge in der Luft anhalten kann? Ne? Wenn das möglich wäre. Nee, leider nicht. Schade. Wie gesagt, und das ist jetzt so, das nehme ich jetzt einfach mal so von den ersten zwei Episoden Doctor Who so mit. Ich mache das wie üblich, vielleicht auch noch in den nächsten paar Wochen auch wieder hier in der Nabelshow, wenn ich Lust habe, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was dazu sagen. Und wenn sich dann ergibt, dass man in größerer Runde etwas tiefgründiger oder informierter oder einfach etwas durchdachter, man hat alles etwas sacken lassen, über die neue Staffel Doctor Who reden kann oder vielleicht auch einfach über einzelne Folgen oder einzelne Aspekte oder was auch immer und das dann mit ein paar mehr Leuten, dann wird es auch wieder in Data seinen Hals Folgen geben. Aber wie ich das schon ein paar Mal gemacht habe, jetzt erstmal hier hier in der Nabelshow. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich für euch. Jetzt ist es Zeit für mich, mein Abendbrot zu essen. Das Abendbrot hat sich noch nicht eingestellt, aber ich kriege langsam ein Hüngerchen und will mal langsam wieder zurück. Und diese Flugzeuge machen mich wirklich wahnsinnig. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ah. Die hören überhaupt nicht auf. Die überholen sich gleich gegenseitig. Ist gut. Hör auf. Geh weg. Geh weg da oben. Bleib stehen. Hilft nichts. Ich muss aufhören. Ich muss einfach aufhören. Und ihr auch. Ausschalten und so. Was immer jetzt auch. In dem Sinne. Gehabt euch. Ich gehabe mich wohl und ihr tut dasselben. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.